danke für das Zeitnehmen, Gilbert Engelhardt. Das Goldene Fass hat ja ziemlich ein striktes Konzept, was Regionalität der Produkte betrifft. Das Einzige, was von weit weg kommt, wenn ich es richtig verstehe, ist der Kaffee. Wie kommt ihr auf dieses Konzept?
Ich hatte genug von der beliebigen Verfügbarkeit der Lebensmittel. Eigentlich das war es. Ich habe ausgerechnet, wie viele Kilometer auf einem ganz normalen à la carte Teller zusammenkommen mit den verschiedenen Nahrungsmitteln, die da vertreten sind. Und es ist über 30.000, 50.000 Kilometer pro Teller. Und das war mir zu viel. Also es wurde mir wie ein bisschen schwindelig, wenn man das nachrechnet, auch mit der Menge, die ein Restaurant umsetzt. Und was man da bewirken kann, wenn man sich da einschränkt. Und jetzt ein striktes Konzept, wir sind so strikt. Es gibt Restaurants, die machen das noch strikter. Mhm. Also wir haben ein Einzugsgebiet Elsass, Schweiz, Südbaden, das sind 200-300 Kilometer, die möglich sind. Aber eigentlich 90% unserer Nahrungsmittel kommt aus 10, 20, 30 Kilometer Umfeld. Eigentlich alles Gemüse, es ist einmal ein Fisch, der von weiter weg kommt, ein Stellolachs. Oder die Polenta aus dem Tessin, und das ist eigentlich das Weiteste. Mhm. Aber sonst gehen wir recht strikt damit um. Einfach auch um uns selber zu beweisen, dass das geht, dass das möglich ist. Also, der Kaffee, den haben wir drin gelassen, weil uns sonst die Mitarbeiter weggelaufen wären. Also das ist, glaube ich, der Grund. Also wir haben auch keine Alternative gefunden zu Beginn. Wir haben alles Mögliche probiert, Muckefuck, Zikorienwurzel, alles.
Das ist nicht ganz so.
Es ist alles auch spannend, aber nicht lecker und vor allem kein Ersatz zum Kaffee. Mittlerweile haben wir Lupinenkaffee, und das ist auch kein Kaffee, aber das kommt schon ziemlich nahe und hat ein sehr schönes Aroma, was also wir mittlerweile eigentlich da für unsere Dessertküche, wo der Kaffee fehlt, können wir die Lupine brauchen, und das machen wir dann ausgiebig.
Wie reagieren die Gäste auf das Konzept?
Eigentlich gut, also viele auch sehr neugierig. Wir haben auch eine andere Kundschaft erschlossen damit. Also viele Leute wollen sehen, was es da zu essen gibt, wie ist das möglich und so. Es wird auch viel diskutiert, der Service hat einiges mehr zu tun, weil er alles kommunizieren muss.
Was ist?
Es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass wir das machen hier, kommen, essen und finden, wo ist der Pfeffer? Ja, also das gibt es alles. Und es gibt Leute, die sind begeistert, und es gibt Leute, die finden es ein bisschen fragwürdig oder scheinheilig oder haben so ein bisschen Dünkel. Also, aber dann eigentlich schlussendlich nach dem Essen ist das Feedback ist eigentlich gut.
Positiv.
Ja, positiv, sehr positiv. Also, ich glaube, es ist für viele ein Aha-Erlebnis, wenn sie merken, dass es eigentlich gar keinen Unterschied geben muss. Also im Essen, man vermisst eigentlich nichts, wenn man es nicht aufgetischt bekommt. Man hat so die Essgewohnheiten, man hat das Gefühl, es braucht Pfeffer, man hat das Gefühl, es braucht. Aber wenn man so ein bisschen die Alternativen kennt, und wir haben jetzt auch gelernt, damit umzugehen, dann ist eigentlich sehr vieles möglich, ohne dass man irgendetwas vermisst.
Es zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass man auch einerseits aus der Küche, aber auch als Gast neugierig sein muss und sich auf etwas einlassen, auf was Neues einlassen, und dann erfahrt man eben, dass es doch sehr gut ist.
Ja. Ich meine, also unsere Küche hat sich grundsätzlich gar nicht geändert. Mhm. Wir hatten immer schon, also bin ich Kräuter selber pflücken gegangen und habe von Esswaren von hier, ich habe immer schon die verschiedenen Getreide gekocht und so. Und jetzt ist man einfach noch mehr darauf angewiesen, weil es zum Beispiel kein Reis gibt. Mhm. Also vernünftiger Reis in der Schweiz ist nicht erhältlich oder sehr, sehr teuer. Und in dem Sinne hat es sich, die Küche ist einfach noch ein bisschen konsequenter geworden, aber irgendwie auch reichhaltiger. Also weil ich selber mehr auf der Jagd bin, kann ich auch Verschiedenes anbieten, das es sonst nirgends gibt. Also es ist ist ein Plus eigentlich.
Also kann man die Frage eigentlich schon vorwegnehmen ein bisschen, ob du etwas vermisst?
Also, ich habe vermisst, ja. Aber es ist also, wie ihr ja auch jetzt in eurem Zuge eurer Recherchen mitbekommt, es wird extrem viel getan. Aber die Diversität auch mit dem Klimawandel, es ist wärmer, es wächst mehr, was nicht gewachsen ist. Ob das jetzt toll ist oder nicht, bleibt dahingestellt. Aber die Bauern sind extrem flexibel und schnell. Und in einem Jahr, also plötzlich letztes Jahr hatten wir plötzlich Hartweizen, und das ist nicht gewachsen vorhin. Der Ingwer wächst. Was man natürlich vermisst, also Zitrone wird jetzt auch kultiviert, die ganzen Zitrusfrüchte in der Schweiz. Da gibt es im Wallis einen, der hat das rausbekommen, wie er auf frostharten Stämmen Zitrusfrüchte pfropfen kann und dann züchten. Das geht sehr gut.
Spannend.
Also werden wir auch Zitrusfrüchte haben dieses Jahr. Mhm. Vermisst haben wir natürlich und immer noch die Schokolade.
Ja,
das ist Schokolade ist Schokolade, Kaffee, die Zitrusfrüchte waren schlimm und Olivenöl. Mhm. Gibt es auch keinen adäquaten Ersatz. Mhm. Aber es gibt andere leckere Öle. Also
ja, man muss, wie du sagst, mehr jagen gehen, man muss
aber eben, wenn man sich daran gewöhnt hat und die Möglichkeiten kennt, dann ist das eigentlich kein Problem.
Du müsst mehr Produkte jagen gehen, also wie du sagst, beim Olivenöl, die Alternativen, die muss man dann halt auch suchen und
natürlich,
das ist aber auch mega spannend, denke
ich. Das ist mega spannend, ja. Man kommt auch mit vielen Leuten in Kontakt. Eben alle, die du interviewt hast, schon kenne ich auch alle und habe schon mit ihnen. Zum Teil sind sie dann zu teuer oder zum Teil klappt es nicht, aber meistens ist es ja eine Win-Win-Situation, oder? Weil der Zwischenhändler wegfällt, kann man auch ein bisschen mehr zahlen.
Und die Marge ist halt dementsprechend auch gut, oder?
Ja, es ist alles teurer, als es war vorher.
Ja, okay.
Also, aber wir können das abfedern, also ist nicht viel teurer geworden, aber das geht schon. Und das Jagen, also ich gehe auch selber Nüsse sammeln, knack die dann zu Hause und dann können wir sie brauchen hier. Also es fällt auch, Sachen fallen weg, die ich bezahlen musste vorhin.
Sag ich wie eine Bereicherung.
Es gibt so viele Nuss- und Früchtebäume, die einfach nicht mehr abgelesen werden hier in der Region oder überall ist das glaube ich so, weil es sich nicht mehr lohnt. Der Bauer, wir gehen dann Zwetschgen sammeln und ich muss ihm nichts, also einfach fast nichts zahlen dafür,
froh,
weil er hat keine Arbeit damit, er ist froh, dass ich es holen komme. So, so kann man das dann ausgleichen eigentlich. Und ich meine, das Schöne daran ist, dass der Kontakt mit den Leuten, oder? Mhm. Das Schöne daran ist auch das Draußensein.
Also,
Ich habe jetzt, das war die letzten zwei Jahre schwierig, weil ich dann immer hier noch gearbeitet habe, 100% und dann noch das gemacht. Und jetzt habe ich dieses Jahr einen Chefkoch eingesetzt, damit ich einfach sammeln gehen kann. Mhm. Und das ist dann mein Job.
Cool.
Sammeln und jagen.
Ja, das geht dann auch ein bisschen in meine nächste Frage über. Eben, das hast du eigentlich schon angetönt, der Kontakt zu den Produzentinnen, der ist ja durch das wahrscheinlich auch viel intensiver und du verstehst auch besser, nehme ich an, du verstehst die Produkte auch besser.
Ja, viel besser. Ja. Es gibt das gute Beispiel des Mehles. Die Umstellung von dem raffinierten 00-Mehl, das wir gebraucht haben, das Weißmehl, das ist ja ein industriell künstliches Produkt, das wird ja da noch stärker zugefügt. Die Umstellung auf das biologische Demeter-Mehl, das nicht raffiniert ist, das war sehr schwierig. Die Qualität des Brotes hat gelitten und dann habe ich mit dem Müller da geredet und mit dem Bauern und sie haben mich auch in die richtige Richtung dann gewiesen, wie man mit dem Mehl eigentlich umgehen muss oder was es bringt und was nicht. Und dann hat es ein Jahr etwa gedauert, bis man wieder auf einem Level ist, so ähnlich wie vorher. Es ist aber dann immer noch den Schwankungen viel mehr unterlegen als das raffinierte Mehl. Und die Qualität wechselt enorm, also von dem einen Mehlsack zum anderen. Und dann musst du jedes Mal wieder schauen, irgendwie, wie das geht und so. Also das ist sehr spannend.
Schon auch herausfordernd, aber...
Ja, genau. Und aber weil ich jetzt eben die letzten 2 Jahre noch hier gearbeitet habe, auch hatte ich nicht so viel Zeit, immer mit den Leuten hinzugehen und das Produkt anzuschauen und so. Und ich hoffe, dass das jetzt dieses Jahr einiges besser wird, also dass ich einfach das eben mehr pflegen kann, mehr über die Produkte noch lernen kann, ja. Und auch über die Verarbeitung, was es heißt eigentlich. Ja.
Ich glaube, aus meiner Sicht ist das auch das, was sehr wichtig ist und was halt auch schwierig ist für Konsumentinnen, weil man halt sehr viel Zeit benötigt, um sich zu informieren. Und wenn man eben mit du jetzt 100% arbeitest und dann kommst du nach Hause und willst was kochen, dann machst du dann halt vielleicht schon eher etwas Einfaches, weil du, oder was nicht einfach, aber etwas, was du kennst. Und ja, ich glaube, es braucht auch sehr viel Hintergrundwissen.
Schon, aber für den professionellen Koch ist das eigentlich fast das mitunter das Wichtigste. Das ist
eigentlich dein Beruf.
Die Schande ist ein bisschen, dass du als professioneller Koch genau für diese Sparte keine Zeit hast. Oder? Mhm. Die Gastronomie ist sowieso immer unter Preisdruck. Oder? Mhm. Und dann musst du hier hinkommen und so effizient wie möglich deinen Mise en place machen und dann effizient wie möglich schicken und wieder gehen, damit es sich überhaupt irgendwie ein bisschen lohnt. Mhm. Und die ganze Arbeit mit eben zu den Produzenten hingehen, das Produkt kennenlernen, darüber zu lernen und so, das zahlt ja auch niemand, oder? Das musst du dann in der Freizeit machen und so. Und ich nehme mir jetzt den Luxus, dass ich das eben tun kann. Und ich denke, das wird sich also sicher auszahlen dann in den späteren Jahren.
Das sind ja auch sehr interessante Lernprozesse, die dann durch diese direkten Beziehungen entstehen können. Hast du fixe Vorstellungen, was du kochst, oder lässt du dich vom täglichen Angebot inspirieren?
Ja, immer schon inspirieren. Also jetzt mit dem Konzept noch viel mehr. Weil wir sind ja im ständigen Kontakt mit dem Gärtner, mit den Bauern und auch mit dem, was wir selber bringen, oder? Und dann setzt du etwas an, lässt es fermentieren und dann weißt du, hey, nächste Woche ist dann das gut und man freut sich richtig drauf, oder? Oder jetzt ist dann Herbst, jetzt kommen die Früchte, jetzt. Ja, und dann weißt du genau, jetzt in einer Woche können wir das dann auf die Karte nehmen, was wollen wir tun damit und so. Das ist dann auch ein ständiges Auswechseln mit den Köchen, auf was die Lust haben. Ja, wenn die dann ruft dich der Fischproduzent an, hey, nächste Woche ist der Zander gut, dann bestellst du gleich, oder? Und so. Das ist super.
Ja, das erlebe ich privat jetzt auch. So mit der Saison kann man sich immer wieder freuen auf die verschiedenen Lebensmittel.
Also das haben wir, wie gesagt, saisonal und so, da haben wir schon immer gekocht. Mhm. Wir können jetzt auch auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen lassen.
Gibt es dann auch mal ein Lebensmittel, das du nicht kennst?
Mhm. Ja, lustigerweise im Gemüsekorb vom Biersmattenhof war der Catalonia drin. Und ich dachte, ist das Chima? Nein. Ist das Stachis? Nein. Und damit durch Googlen habe ich dann herausgefunden, was es ist. Aber das habe ich als Gemüse habe ich das nicht gekannt. Ja, aber das gibt es ständig. Ich meine, das hört ja nie auf. Oder? Also das Lebensmittelkunde. Es gibt kein Buch, das alle Lebensmittel fassen kann.
Ja. Das ist ja auch schön, dass es immer wieder Pflanzen, auch Wildpflanzen gibt, die essbar sind und wir noch nicht kennen. Wie wichtig sind dir die Fragen der Lebensmittelsicherheit und der Biodiversität?
Das ist enorm wichtig, dass man die Biodiversität erhält oder noch erhält, was noch übrig ist eigentlich. Oder jetzt wieder fördert. Ich meine, die Samen, die gibt es alle noch. Oder man muss jetzt einfach wieder anpflanzen. Ich finde die Lebensmittelsicherheit in dem Sinne, dass es auch immer die Arten erhalten werden, das ist enorm wichtig. Also man müsste da von Gesetzes wegen einschreiten, oder? Und klare Richtlinien setzen. Also auch die Genmanipulation und alles das sind ungeklärte Verhältnisse eigentlich oder unzulängliche Verhältnisse. Und auch unter diesen Umständen haben wir das Konzept umgesetzt, um ein Statement zu setzen, auch dafür.
Ja, was jetzt in der Genmanipulation mittlerweile passiert und möglich ist, das finde ich auch ein bisschen erschreckend. Kann die Gastronomie aus deiner Sicht etwas zur Förderung dieser zwei Punkte beitragen?
Natürlich. Ich meine, die Gastronomie, wenn wir schon nur ausrechnen, wie viel wir, also wie viel Geld wir für Nahrungsmittel ausgeben, oder, im Jahr. Wir sind ein kleines Restaurant, wir haben 50 Plätze. Und wenn man das hochrechnet auf alle Restaurants, oder wenn das alle machen würden, dann hätte es ein derartiges Potenzial, auch, also auch finanziell, oder? Man könnte noch viel mehr investieren. Es wird ja jetzt das Feld zu Tisch, das Projekt, ihr kennt es, oder? Die werden auch vom Bund unterstützt, eben auch aus diesen Gründen. Was ich gut finde, was aber noch besser wäre, ist, dass die persönliche Initiative von Bauern, Produzenten, von Leuten wie euch oder so, eben sich finanzieren aus dem Hausgebrauch eigentlich, oder? Also dass Netzwerke geschaffen werden, die sich selbst finanzieren, hier und jetzt. Und da können die Restaurants ein großes Kapital bereitstellen, wenn sie einverstanden sind, damit das auch zu tun. Es gibt also das Feld zu Tisch, die Genossenschaft, die sie jetzt aufmachen, oder? Das ist so ein Beispiel. In Korea wird ein Großteil der Nahrungsmittel, glaube ich 30%, durch solche Genossenschaften hergestellt. Mhm. Die haben dann alles, die haben die Bauern, die haben die Verarbeitungsfabriken und das ist alles in der Nähe, das ist alles oben, das ist enorm fortgeschritten. Da könnte man sich zukunftsweisend, genau. Und auf traditionelle Anbaumethoden und Verarbeitungsmethoden zugeschnitten. Also, und es sind die Bauern und es sind die Locals, die profitieren davon. Und 30% ist viel.
Ja.
Das wäre hier auch möglich. Also,
ja, lokale Kreisläufe zu fördern ist sicher mega wichtig. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, wenn ich da hinten all diese Alkoholflaschen sehe, das sind auch alles regionale Schnäpps.
Ja. Wow. Willst du probieren?
Nein, das nicht.
Ja schon, wir haben wie gesagt, wie außer den Kaffee, wahrscheinlich alle.
Super.
Aber die Schnäpse, die kommen auch aus der ganzen Schweiz.
Ja.
Und auch aus dem Elsass.
Und wenn du privat, wo gehst du deine Lebensmittel einkaufen? Oder da sammelst du auch alle?
Nein, ich sünde. Ja. Nein, ganz normal auf dem, also ja, eben das Mattenhof, das
Matthäusmarkt.
Gemüsehabo, Matthäusmarkt, Go, Libo, also. Zu Hause, wir essen einfach seit 2-3 Jahren fast kein Fleisch mehr.
Ja, dann würde ich dir danken.
Ja, danke euch.
Gilbert Engelhardt ist Inhaber des Restaurants zum Goldenen Fass in Basel.